Guten Morgen. Ich habe ein freies Thema. Es wird also nicht im Korintherbrief weitergehen. Und der Titel der Predigt soll heißen: Mutig mit Gott leben. Zu Beginn der heutigen Predigt möchte ich euch aber ein Tier vorstellen. Es wird ein Tier sein, zu dem gibt es noch nicht so viel zu sagen, da es erst im November 2017 so richtig entdeckt worden ist. Es handelt sich hierbei nämlich um eine besondere Art des Scheibenbauchfisches. Genau, wir haben hier mal ein Foto. Seine bemerkenswerte Eigenschaft ist, dass es dieser Fisch im tiefsten Gewässer aushält. Und zwar im Marianengraben. Der ist ungefähr 11.000 Meter tief. Und der Fisch lebt ungefähr bei 6.000 bis 8.000 Meter. Im Vergleich, Profitaucher schaffen maximal 330 Meter. Der Fisch wird so zwischen 8 und 22 Zentimeter groß. Er hat Augen, aber er kann eigentlich gar nicht sehen. Ist durchsichtig und sein Körper ist ziemlich glitschig. Genau. Und außerdem hat er ein Loch im Kopf. Sehr interessant. Und man vermutet, dass er dieses Loch im Kopf hat, damit er den Druck, der dort unten herrscht, standhält. Im Laufe der Recherchen über diesen Fisch und auch über den Lebensraum von diesem Fisch habe ich herausgefunden, dass der Druck dort unten so hoch ist, als würden 1600 Elefanten auf einem stehen. Ist also schon ein einzigartiges Tier, dieser Scheibenbauch, mit eben dieser besonderen Fähigkeit, diesen Druck dort unten standzuhalten. Wir wollen uns heute anhand einer bekannten Geschichte drei Männer aus der Bibel anschauen, die auch irgendwie eine Art von Druck aushalten mussten. Sie haben an einer Beziehung zu Gott und damit an einem Leben mit dem Retter festgehalten, obwohl die äußeren Umstände nicht gerade leicht waren. Wir wollen sehen, wie sie mit der Situation umgegangen sind, in der sie waren, und was Gott mit ihnen getan hat. Anschließend wollen wir uns noch was Praktisches anschauen für unser Leben, wenn wir mal in solchen Situationen von Schwierigkeiten stecken. Aber davor möchte ich noch beten, bleiben wir dazu sitzen. Herr großer Gott und Vater, danke, dass dein Wort wirklich Wahrheit ist und danke, dass dein Wort heute immer noch so gültig ist, wie es damals ist und dass du dich nicht änderst, dass du der gleiche bist, gestern, heute und auch morgen. Ich danke dir, dass du mir geholfen hast beim Vorbereiten dieser Predigt und ich möchte dich bitten, dass ich heute Werkzeug sein darf in deiner Hand, dass du sprichst, dass du mir die Wörter einlegst, die ich zu sagen habe und dass du ja auch bei den Geschwistern, die sie hören, ja, wirkst. Bitte schenk uns Konzentration, ja, und hilf uns, dass wir alles, was uns ablenkt, ja, jetzt einfach beiseite schieben können. Dass wir uns ganz und gar auf dich und deine Wahrheit ja, konzentrieren können. Amen. Amen. Genau, die drei Personen, um die es heute geht, sind Schadrach, Meschach und Abednego. Wer eine Bibel hat, darf gern Daniel Kapitel 3 aufschlagen. Wer keine Bibel hat, es gibt beim Ausgang Leihbibeln, die dürft ihr euch gern holen und verwenden. Genau, ich werde nicht das ganze Kapitel am Stück lesen, da es doch eine ziemlich bekannte Geschichte ist, aber auszugsweise immer mal wieder ein paar Verse. Daniel Kapitel 3. Wir befinden uns in einer Ebene Dura in der Provinz Babel, um etwa 600 vor Christus, also ungefähr vor 3000 Jahren. König Nebukadnezar, er regiert über Babylon und er hat ein Standbild anfertigen lassen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Wer mit Ellen nichts anfangen kann, so wie ich, der kann auf die Umrechnung gespannt sein. Das sind ungefähr 30 Meter an Höhe und 3 Meter an Breite dieses Standbildes. Nebukadnezar hat alle Fürsten, Statthalter und Befehlshaber, Oberrichter, Schatzmeister, Rechtsgelehrten, Ratsherren und alle anderen höheren Beamten der Provinz zu diesem Standbild rufen lassen, um es gemeinsam durch Anbetung zu weihen. Ja, und so kamen sie zusammen, traten vor dieses Bild, das der König Nebukadnezar errichten ließ, um es dann zu würdigen. Auch Schadrach, Meschach und Abednego waren da dabei. Es handelt sich bei dieser Statue um eine menschenähnliche Figur, die zum Ausdruck bringen sollte die Größe des Königs und auch um den Menschen zu vergöttern. Denn Götzendienst und Vergötterung des Menschen wurden immer mehr zur sittlichen Eigenschaft der Heiden und entwickelte sich so zu einer Religion, die dem Glauben an den wahren Gott total entgegengesetzt ist. Wollen wir uns im ersten Punkt der Predigt anschauen, wer die Männer waren und vor allem, was ihr Problem ist. Die Umstände, denen sie ausgesetzt sind, waren nämlich nicht gerade gut. Es geht hier eigentlich um Daniel und seine drei Freunde. Sie sind fromme Juden und sie wurden vom König Nebukadnezar aus Jerusalem verschleppt und dann im Babylonischen Reich zum Dienst verordnet. Sie wurden ausgebildet, dass sie diese Tätigkeiten durchführen können. Und in dieser Ausbildung mussten sie so eine Art Gehirnwäsche mit sich übergehen lassen. Und in diesem Rahmen von dieser Gehirnwäsche hat der oberste Hofbeamte ihnen neue Namen gegeben. Genau, und Daniel wird aber heute nicht erwähnt in dieser Geschichte. Schadrach, Meschach und Abednego heißen mit jüdischen Namen, nämlich eigentlich Hanania, Mischael und Asaria. Warum haben sie neue Namen bekommen? Diese heidnischen Namen, wie wir sie im ersten Kapitel Daniels finden können, wurden ihnen deshalb gegeben, damit man sie nicht mehr mit ihrem Gott in Verbindung setzt und vor allem, dass diese drei sich endlich mit den heidnischen Göttern identifizieren und nicht immer von ihrem wahren Gott reden. Aber den drei war von Anfang an klar, obwohl sie für den König Nebukadnezar arbeiten und obwohl sie jetzt mit anderen Namen genannt werden, sie würden ihrem Gott, dem einzig wahren Gott, glauben und vertrauen und nie untreu werden, sich irgendwie nicht auf irgendeinen Kompromiss eingehen. Die drei Männer waren in einer wahren Beziehung zu dem Gott. Und sie mussten ja live miterleben, wie versucht wird, dass diese Beziehung kaputt gemacht wird. Wollen wir in den Text schauen? Ich möchte ab Vers 4 lesen. Da rief der Herold mit gewaltiger Stimme: Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen. Sobald ihr den König, den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und alle Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Ja, wenn die Musik erschallt, so war es der Befehl vom König, sollen sie sich niederbeugen und dem Standbild Ehre erweisen und es anbeten. Und hier können wir gut sehen, dass diese Menschenvergötterung der Verehrung des wahren Gottes ziemlich ähnlich gestellt wird, wenn wir nämlich mal darauf schauen, auf diese Musik, die dort gespielt wird. Wir lesen in Vers 5 von Hörnern, Flöten, Zittern, Harfen, Sackpfeifen. Hörner sind ziemlich laute und kräftige Instrumente, die durchaus auf die Macht eines Königs und dessen Reich hindeuten können. Flöten, Zittern und Harfen sind dagegen geben helle Töne von sich, ruhige Musik. Ja, sicher wird hier eine Musik gespielt, die dazu dienen soll, die religiösen Empfindungen der Menschen aufzurühren und damit die volle Verehrung des Standbilds zu erreichen. Das kennen wir sicherlich auch, Musik kann uns ganz schön beeinflussen. Es gibt da diese ruhige Musik, zu der wir gerne entspannen und vielleicht ins Nachdenken kommen. Dann gibt es laute und schnelle Musik, die vielleicht ein bisschen aggressiv machen kann. Ja, und dann gibt es da diese traurige Musik, die oft in Filmen verwendet wird, wenn jemand stirbt, damit man sich da so richtig reinversetzen kann. Und in Babylon hören die Menschen eben eine Musik, die wahrscheinlich eher in Kirchen gespielt wird, zum Lob und zur Anbetung. Ja, und bevor diese Musik erklingt und sich das ganze Volk niederwirft zu der Statue, möchte der König aber noch eines feststellen. Und zwar, dass wirklich ihm allein die Ehre gehört. Nur ihm. Denn wenn jemand unter der Menge ist, der sich weigert, dieser goldenen Statue die Ehre zu erweisen, der soll augenblicklich in den heißen Feuerofen verbrannt werden. Und dann ist es soweit. Dann erklingt die Musik. Und alle Anwesenden fallen nieder und beten dieses Standbild an. Und ich kann mir gut vorstellen, dass unter diesen Menschen einige dabei gewesen sind, die wahrscheinlich gar keine Lust gehabt haben, sich diesem Standbild jetzt unterzuwerfen. Aber mit ihrem Leben zu bezahlen, wollen wir auch nicht. Also beten wir es halt einfach an, dann machen wir das halt. Wenn der König das schon will, ja mei. Aber die drei haben jetzt ein richtiges Problem. Als wäre es nicht schon schlimm genug, verschleppt in ein fremdes Land zu sein, für einen König zu arbeiten, der jetzt nicht unbedingt die guten Absichten hatte, sollen sie jetzt auch noch diesem gebauten Götzen die Ehre erweisen? Welch großer Druck muss auf ihnen gelastet haben? Sollen wir einfach niederfallen und dem König Ehre erweisen, dadurch Gott ja, und die Gebote missachten, ihn entehren, aber wir bleiben dafür am Leben? Oder bleiben wir stehen und fallen nicht nieder anbetend und können aber dadurch durch die heißen Flammen schmerzhaft umkommen? Gegen welches Gebot würden Sie denn verstoßen, wenn Sie sich hier der Statue anbetend niederwerfen? Es ist das erste Gebot. Wir sehen hier drei fromme Juden in einer sehr bedrängten Lage. Es entsteht Druck. Sollen wir dem Gott, den wir wirklich lieben, von Herzen dienen? Der König, der bestraft denjenigen, der sich ihm widersetzt mit der Todesstrafe. Eine vielleicht auswegslose Situation? Wie sieht es mit uns aus? Kommen wir zum zweiten Punkt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass heute keiner in die Situation kommt, in den Feuerofen geworfen zu werden. Zumindest möchte ich es keinem wünschen. Aber ich bin mir sicher und ich kann durch eigene Erfahrungen aus meinem Leben bestätigen, dass jeder von uns in Situationen gelangt, die nicht gerade leicht sind, in der wir Druck, Angst oder irgendeiner Not ausgesetzt sind. Was kann sowas zum Beispiel sein? Die Welt, in der wir leben, wendet sich immer mehr von den Absichten Gottes ab, zu denen er die Welt geschaffen hat. Viele Probleme, die es gibt, entstehen nur, weil der Mensch glaubt, alles gehöre ihm und er schafft alles alleine. Wir müssen halt wieder beweisen, wie gut wir sind und was wir alles können, zu was wir in der Lage sind, wie groß und mächtig wir sind. Genau, damit meine ich jetzt aber nicht den Erfolg, wenn ein kleines Kind zu seinen Eltern läuft und ganz stolz berichtet, Mama, schau mal, ich konnte mir schon die Schuhe selber binden heute, du musst mir nicht mehr helfen. Ich meine hier Egoismus, das große Ich, das alles besser kann, alles besser weiß und uns immer wieder in schwierige Situationen stellt, einen Haufen Problemen schafft und das Weltbild Gottes zerstört und uns von Gott trennt. An der Stelle möchte ich auch nochmal einladen und erinnern an die Ausstellung, wie wir es heute schon vom Tom gehört haben, History, wo wir auch feststellen werden und dürfen, dass wir zwar in dem christlichen Abendland leben hier in Europa, ja, aber so christlich ist es ja wohl doch gar nicht mehr. Ein Beispiel von mir persönlich. Bei mir in der Arbeit gibt es oft den Druck, mitzumachen oder eben nicht. Ein leider sehr großes Thema unter meinen Kollegen ist Mobbing. Bestimmt auch bei dem einen oder anderen von euch bekannt. Der Großteil meiner Kollegen, darunter viele Freunde, mit denen ich gern zusammenarbeite, aber auch persönlich gern Zeit mit ihnen verbringe, scherzt immer wieder so ein bisschen gegen den anderen Kollegen. Diesen Kollegen habe ich aber auch sehr lieb und schätze ihn sehr wert. Beginnt oft bei einer kleinen Lästerung und artet oft mit einem schlechten Scherz zu wirklichem Mobbing aus? Und dann kommt die Frage, Jakob, was machst du? Auf welcher Seite stehst du? Hilfst du mit bei dem Scherz, der dann zu Mobbing wird? Oder gehst du aus der Gruppe weg, weigerst dich dort mitzumachen und machst den Kollegen deutlich, dass das, was sie machen, nicht richtig ist? Hier ist eine Entscheidung, wie sie auch die Männer angesichts des Feuerofens treffen mussten. Damit machen, was alle machen, um gut dazustehen und wie in ihrem Fall am Leben zu bleiben, oder das machen, was vor Gott richtig ist. Dafür können uns böse Blicke, Gelächter oder sogar wie den dreien Schlimmeres passieren. Das sind Situationen, in denen wir oft überfordert sind. Ja, da wir im Moment vielleicht nicht genau wissen, wie wir uns entscheiden sollen. Dadurch könnten wir vielleicht auch oft die falsche Entscheidung treffen. Der Druck auf uns wird immer größer. In gut einer Woche sind Bundestagswahlen. Auch dort könnte Druck oder Angst entstehen. Wen soll ich denn wählen? Welche Partei oder welcher Kandidat vertritt denn heute noch den christlichen Glauben so, wie er in der Bibel steht? Wer vertritt meine Meinung am besten? Von welchem Kandidat oder welcher Partei kann ich davon ausgehen und vertrauen, dass sie Deutschland so regieren, wie es für das Volk am besten ist? Ja, auch hier können Angst und Druck in unserem Leben groß werden. Und wir stehen vor einer Entscheidung. Wir sehen also, dass es sehr schnell geschehen kann, dass wir in Situationen geraten, in denen wir Druck ausgesetzt sind. Druck von außen, aber auch Druck, den wir uns selbst machen. Oft haben wir als Christen das Problem, Nein sagen zu müssen. Nein, das geht gegen meinen Glauben. Das geht gegen die Gebote Gottes, da macht mein Gewissen nicht mit. So wie es eben bei mir manchmal in der Arbeit ist. Solche Situationen lauern überall auf uns. In der Arbeit, der Verwandtschaft, im Freundeskreis, überall. Gut, dass die Geschichte der drei Männer nicht im Feuerofen endet, sondern sie geht weiter. Schauen wir dazu in Gottes Wort, was wir über den weiteren Verlauf der drei finden. Was passiert mit den Freunden Daniels? Ich möchte lesen ab Vers 12. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast, Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgerichtet hast. Da befiel Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Schadrach, Meschach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene Männer von dem König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen, Schadrach, Meschach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich aufrichten hab lassen? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald der Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und aller Art von Musik hören werdet, niederfallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn es aber nicht so sein soll, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten kann? Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sprachen zum König Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Da wurde Nebukadnezar voll Wut und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Schadrach, Meschach und Abednego. Dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen 7-mal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und die stärksten Männer in seinem Heer befahl er, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so töteten die Flammen jene Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinauftrugen. Sie blieben also tatsächlich stehen und halten diesem Druck stand. Bleibt nicht lang unbemerkt, und schon bald wurden sie von ihren babylonischen Kollegen vor dem König angezeigt. Der König, zornentbrannt, ließ die drei zu sich rufen und fragte sie nochmal, ob sie sich dem Befehl wirklich widersetzen wollen, ob sie sich ganz sicher seien. Und dann bietet er ihnen eine zweite Chance an. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der König ihnen diese zweite Chance deshalb angeboten hat, weil er genau wusste, dass diese drei treue Arbeiter waren. Auch wenn sie ihren eigenen Gott haben und ihm nicht die Ehre geben wollten, wusste er, was er dadurch für Einbußen hätte. In den Versen 17 und 18 gaben die drei Männer dem König zur Antwort, und wir sehen, welch großes Vertrauen sie in ihrem Gott haben. Sie waren sich zwar nicht 100% sicher, dass Gott sie vor diesen tödlichen Flammen retten wird, aber den drei war klar, ihm brechen sie nicht die Treue. Wir können uns vorstellen, wie sich der König Nebukadnezar jetzt fühlt. Egal, was er macht und was er sagt, sie wollen einfach nicht ihm die Ehre erweisen. Und wir lesen sogar, dass er so voll Wut war, dass sich die Farbe seines Gesichts ändert. Und er gab den Befehl, dass man den Ofen 7-mal heißer heizte als für gewöhnlich. Dann wurden sie gefesselt, Schadrach, Meschach und Abednego, und von den stärksten Männern in den Ofen geworfen. Und da können wir uns schon mal so ein bisschen vorstellen, wie heiß dieser Ofen gewesen sein muss, wenn sogar die Männer, die drei da reinwerfen, von der Hitze, die da rauskommt, umkommen. Doch dann blickte der König in den Ofen und voll Entsetzen hält er Rat mit seinen obersten Räten. Er ist nämlich verwundert. Haben wir nicht drei Männer in den heißen Ofen geworfen? Nun sehe ich aber vier. Und einer davon die Gestalt eines Sohnes der Götter. Gewiss, erwiderten sie dem König, es waren drei Männer. Sofort geht der König näher zum Ofen ran und redet zu Schadrach, Meschach und Abednego, sie sollen sofort aus dem Ofen herauskommen. Ich lese weiter bei Vers 26. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Feuerofens, begann und sprach, Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte Gottes, des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da kamen Schadrach, Meschach und Abednego aus dem Feuer hervor. Daraufhin versammelten sich auch die Strapaten, Vorsteher und Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten dessen Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht verändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Ja, inzwischen haben die anderen, die sich dem Standbild anbetend niedergeworfen haben, davon mitbekommen, dass es da drei gibt, die sich dem Befehl widersetzen, die in den Ofen geworfen wurden. Und so versammelten sie sich auch um den Ofen. Und dann großes Staunen. Die drei Männer kommen da raus, die Haare nicht verbrannt, die Gewänder alle tipptopp. Ja, und sie riechen nicht mal nach Rauch. Ich mache sehr gern Lagerfeuer zu Hause, bis zu dem Punkt, wo es dann vorbei ist. Und dann gehe ich rein und alles muss ausgezogen werden, alles muss sofort zur Wäsche, weil es einfach nur noch nach Feuer stinkt. Jakob muss sofort unter die Dusche. Es hält sonst keiner mehr mit ihm aus. Dieser kalte Rauchgeruch, der ist überall. Und die befinden sich direkt im Feuer und riechen gar nicht nach Rauch. Da ergriff Nebukadnezar das Wort und lobte den Gott von Schadrach, Meschach und Abednego. Dieser ist wirklich der wahre Gott. Die drei Freunde aber machte er groß in der Provinz Babel. Die drei Männer haben festes Vertrauen auf ihren Gott, dass er ihnen in dieser scheinbar auswegslosen Situation helfen kann. Sie sind nicht alleine. Gott ist bei ihnen. Er kann helfen. Und darum soll der letzte Punkt sein, Gott, der Retter. Wenn wir auf die Hilfe unseres Gottes setzen wollen, dann sollten wir uns eigentlich erstmal vor Augen halten, mit wem wir es da überhaupt zu tun haben und wem vertrauen wir denn da eigentlich? Gott ist nämlich der Schöpfer. Er hat alles gemacht. Pflanzen, Tiere, das Land, das Wasser. Er schuf sogar den Menschen, dich und mich, nach seinem Bild. Ja, wunderbar hat er uns gemacht. Die ganze Welt hält Gott in seinen Händen, denn er allein ist König. Michi hat uns vor 2 Wochen über die Gottesfurcht gepredigt. Und er hat uns deutlich gemacht, dass Gottesfurcht nicht bedeutet, dass man sich jetzt vor Gott fürchten soll, sondern dass man sich vor Augen halten soll, mit wem wir es zu tun haben, mit dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer, und ihm in Ehrfurcht begegnen. Und genau das haben auch die 3 Freunde begriffen. Für sie war Gott der König. Und obwohl sie in ein fremdes Land verschleppt waren, in dem Menschen andere Götter glauben, wussten Schadrach, Meschach und Abednego genau, unser ist der allein wahre König. Wir machen da nicht mit. Somit war ihnen immer vor Augen und von Anfang an klar, mit wem sie es hier zu tun haben. Einem Gott, dem alles möglich ist. Geht es uns nicht irgendwie auch so wie diesen 3 Freunden? Wir leben zwar nicht als Sklaven verschleppt in einem fremden Land, aber trotzdem müssen wir immer wieder feststellen, dass sich die Welt von Gott abwendet und es uns schwerfällt, unseren Glauben so zu leben. Trotz der schweren Verhältnisse von Schadrach, Meschach und Abednego haben sie aber ihren Glauben nie verleugnet. Selbst als sie vor dem goldenen Standbild sich hätten niederwerfen sollen, haben sie sich das erste Gebot vor Augen gehabt. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn wir das also verstanden haben, mit welchem Gott wir es hier zu tun haben und an ihn glauben und vertrauen, können wir auch mit seiner Hilfe rechnen. Kann uns Gott dann nicht aus jeder schwierigen Situation einfach wunderbar herausführen, wie er es bei den 3 am Feuerofen gemacht hat? Nun, dazu möchte ich mit euch einen Vers aus Psalm 23 anschauen. David schreibt hier im Vers 4, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. David sagt hier ganz klar, ob ich schon wanderte. Er sagt hier nicht, danke Gott, dass ich niemals in dieses dunkle Tal gelangen werde. Nein, er sagte, selbst wenn ich dort hineinkomme, weiß ich, du bist da. Und das war den 3 Männern klar, dass Gott sie durchs finstere Tal hindurchführen wird. Sie wussten, Gott wird eingreifen, aber auch wenn sie durch diesen Feuerofen gehen müssen. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich, so heißt es im Psalm weiter. Es kommt also in erster Linie nicht darauf an, dass uns Gott aus jeder heiklen Situation, die wir als schwierig empfinden, sofort herausholt und wir ohne Schaden davonkommen. Es geht mehr darum, dass Gott bei uns ist und wir bei ihm. Oft gebraucht Gott Situationen, die wir als schwierig empfinden, um uns zu prüfen oder vielmehr unseren Charakter zu formen, damit wir im Glauben an ihm wachsen dürfen. Schauen wir nochmal in Daniel 3, was die Männer genau zum König gesagt haben. Siehe, unser Gott, den wir ehren, kann uns wohl erretten aus dem glühenden Ofen, dazu auch von deiner Hand. Und wo er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deine Götter nicht ehren, noch das goldene Standbild, das du setzen hast lassen, anbeten wollen. Sie waren also nicht unbedingt davon überzeugt, mit dem Leben davon zu kommen und aus der Situation befreit zu werden, aber eins haben sie sich stets vor Augen gehabt. Was auch passiert, wir sind in Gottes Hand. Wenn unser Gott will, wird er uns vor dem Feuer retten. Und wenn nicht, dann ändert es nichts an unserem Gottvertrauen. Denn Gott wird es richtig machen. Denn er ist uns nahe. Ja, dieses Gottvertrauen sollte jeder von uns Christen haben. Jesus hat am Kreuz gerufen, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat für meine und deine Sünden getragen und sie ein für alle Mal ausgetilgt. Aber in diesem letzten Ruf war noch mehr. Denn dort war auch meine und deine Gottverlassenheit mit einbezogen. Er hat sie mitgetragen bis in den Tod und sie ein für alle Mal aus unserem Leben weggeschafft. So werden wir keine Gottverlassenheit mehr erleben müssen, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. In der Bibel sagt Jesus im Matthäus-Evangelium ganz klar: Ich bin bei euch alle Tage. Ich möchte zum Ende kommen und nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben heute anhand der drei jüdischen Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, gesehen, dass es zwar nicht leicht ist, unter Gefangenschaft für einen König zu arbeiten, aber es dennoch funktioniert, wenn wir uns vor Augen halten, wer unser wirklicher König ist. In einer gottabgewandten Welt können wir nur überleben, wenn wir zulassen, dass uns Gott nahe ist und uns immer vor Augen halten, wer unser wahrer König ist. Gott allein sollen wir ehrfürchtig sein. Die drei haben dann so richtig Druck verspürt, als sie das Standbild hätten anbeten sollen. Diesen Druck hielten sie stand, weil sie auf Gott vertraut haben. Könnt ihr euch noch an den Fisch erinnern, den ich euch zu Anfangs vorgestellt habe? Wir sind zwar kein Scheibenbauchfisch, der geschaffen ist, hohen Druck auszuhalten. Und wir haben auch kein Loch im Kopf, das uns dazu irgendwie helfen kann. Aber wir dürfen wissen, mit seiner Hilfe können wir durchs finstere Tal wandern. Wenn Gott uns nahe ist, können wir Druck, Angst und Not aushalten. Und daran kann uns dieser Fisch immer wieder erinnern. Unsere Gottverlassenheit wurde durch den Opfertod von Jesus ein für alle Mal besiegt. Wir haben den Heiligen Geist in uns, wenn wir uns für Gott entscheiden. Und somit können wir mutig durchs Leben gehen. Solltest du diese Entscheidung noch nicht getroffen haben, möchte ich dich einladen, heute Morgen genau diese Entscheidung für Jesus zu treffen. Das können wir ihm einfach im Gebet sagen. Und solltest du diese Entscheidung getroffen haben bereits und du bist ein Nachfolger Jesu, dann möchte ich dich ermutigen, bleib dran, bleib mutig, vertraue ihm und wachse im Glauben, sei ehrfürchtig. Denn dann kann dir kein irdisches und erst recht kein höllisches Feuer mehr etwas antun. Amen. Wollen wir uns noch kurz Zeit nehmen, stille zu werden?